Erfolgreiche Leute labern nicht, erfolgreiche Leute machen. Ich bin Björn Bentsch, Finanzstratege, Mentor und Speaker. Hier erwarten dich die Finanzstrategien und Denkweisen, die dich wirklich weiterbringen. Vermögensaufbau, Riskmanagement, steueroptimierte Entscheidungen und das Mindset, das finanziellen Erfolg erst möglich macht. So wie jeder Spitzensportler einen Trainer braucht, begleite ich Menschen, die wachsen wollen. Kein Gelaber, sondern Klartext. Erfolg ist planbar und braucht klare Strategie. Und der hat mir seine Depotauszüge, also sind Firmengelder in einer Kapitalgesellschaft, die eben angelegt sind bei einer Bank, aber von 3 Millionen 98% in einem einzigen Fonds finde. Da muss ich sagen, setzen 6. Hi, welcome back to Cash mit Köpfchen. Heute nochmal mit Marco als Vertretung für die Arabella. Marco, hi.
Wir haben es letzte Folge angekündigt. Ich habe wieder weiter Fragen vorbereitet. Jetzt geht es mehr in das Thema. Jetzt tatsächlich mehr Fragen Richtung Kommunikation und eigenes Auftreten. Aber ja, um da perfekt reinzuleiten, woran erkennt man einen schlechten Finanzberater?
Boah, das ist eine ganz, ganz gute Frage. Pauschal, nur vom Auftreten her, vom Aussehen etc. erkennt man erst einmal gar nichts. Generell, die Frage kann ich genauso stellen, woran erkenne ich einen schlechten Banker? Es gibt in alle Branchen Profis, es gibt in allen Branchen Loser, die eigentlich ihr Geld bringen müssten, für das, dass sie die Luft benutzen am Arbeitsplatz. Also das gibt's überall. Und von dem her erkennen tue ich es, naja, da muss man seine Performance zeigen, sein Wissen, was er hat. Wenn ich mit ihm mal eine halbe Stunde mich unterhalten habe, dann natürlich kann man auch mal schön eine Antwort daneben legen. Ja, vielleicht hat er einfach an dem Tag nicht so einen guten Tag gehabt oder es beschäftigt ihn irgendwas anderes und der ist gar nicht so ganz bei der Sache. Also ich würde mal nicht pauschal sagen, dass man sofort erkennt, dass ein schlechter Finanzberater ist. Was ein schlechter Finanzberater oder Vermögensberater oder wie man sie alle schimpft in der Branche, wo man jetzt sofort erkennt, wenn er zum Beispiel anfängt, nur aus Provisionsgründe, dass er Geld verdient, ein gutes Produkt, einfach sagt, ja, das stellen wir um, das kündigen wir. Ja. Der Klassiker zum Beispiel, 10, 12, 15 Jahre lang laufende Berufsunfähigkeit, wo vielleicht noch einfach ausreichend für den Mandant abgesichert ist, wo einfach gut ist und vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren der Mandant auch das ein oder andere Wehwehchen gehabt hat, die ein oder andere OP oder dauerhafte medikamentöse Einnahme. Ja. Und dann einfach sagt er, ja, das ist eine schlechte Versicherungsgesellschaft, da stellen wir um und gehen zu einer Versicherungsgesellschaft. Ja, also A, man zahlt neue Abschlusskosten, das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt, wenn er wahrheitsgemäß alle Gesundheitsfragen dann auch beantwortet und es ist eben irgendwas schon mal vorgefallen oder es war irgendwas in den letzten Jahren oder vielleicht auch dauerhaft, kriegt er vielleicht einen Risikozuschlag oder einen Ausschluss in dem Bereich. Ja, also das ist für mich ein schlechter Finanzberater, wenn man einfach nur, dass man selber Provision verdient, einfach ein anderes Produkt, was echt gut ist, schlecht macht und dann anfängt umzustellen.
Und wie erkennt man das jetzt aus Mandantensicht? Also jetzt stell dir vor, irgendwer, es gibt so viele von, ich möchte die Namen gar nicht nennen, auch von Banken, ja. Ja. Es gibt so viele, die da dann halt einfach an die falschen Partner, an die falschen Berater gelangen. Also für sich fühlt sich dann vielleicht gut an, aber wie erkennt man das?
Ich habe vor 2 Wochen ein Gespräch gehabt, ein Neumandat, großes Firmenmandat und der hat mir seine Depotauszüge, also sind Firmengelder in einer Kapitalgesellschaft, die eben angelegt sind bei einer Bank, aber ich von 3 Millionen 98% in einem einzigen Fonds finde. Da muss ich sagen, setzen 6, alles falsch gemacht, 0 Diversifikation, das Lustige daran, die jährliche Kosten lagen bei rund 200.000 Euro und auf 5 Jahre der Ertrag lag bei minus 2,3%. Jetzt können wir das mal durch, wir reden hier über insgesamt fast 6 Millionen angelegte Gelder. Ja, das können wir das mal auf der Zunge zergehen lassen. Also es hat in 5 Jahren über 1 Million kostet und der Ertrag war netterweise minus 2,3%. Und wie gesagt, die Aufteilung war über 98% in einem einzigen Fonds. Ich nenne jetzt nicht die Bank oder die Investmentgesellschaft, wo es angelegt ist, war Bankinvestmentgesellschaft. Also, da habe ich alles falsch gemacht.
Ja, also, was sagst du, ab welcher Rendite ist es wirklich gut? Also was sollte man
Für mich ist
anzeigen?
eine gute Rendite in dem Moment, wenn ich die wirkliche, nicht die vorgegaukelte, wo wir immer kriegen, sondern die wirkliche Inflationsrate, also den wirklichen Kaufkraftverlust pro Jahr, plus 3-4% on top. Ja, wenn ich das schlage, dann ist es erst einmal gut. So, ob das für mich persönlich ausreichend ist, lasse ich dahingestellt. Aber ich darf eins nicht vergessen, je höher die Rendite, desto höher auch das gegangene Risiko. Risiko bitte in Anführungszeichen. Ja, ich sage, das sage ich immer wieder, es gibt nicht ein bisschen schwanger. Entweder bin ich schwanger oder bin ich nicht schwanger. Ja, man kann es auch vergleichen mit Strom. Es gibt Startstrom und es gibt Niederstrom und es gibt Schwachstrom und es gibt Normalstrom. Ja, ich kann es Regulierung genauso auch in der Kapitalanlage. Für mich ist ausschlaggebend die Zahl, nicht nur der Ertrag, sondern das gegangene Risiko ins Verhältnis gesetzt zum möglichen Ertrag. Das ist für mich eine ganz wichtige Kennzahl. Verträgt und da hat jeder Mandant eben eine andere Hemmschwelle. Ja, beim einen, jetzt sagen wir mal, beim klingelt's Telefon, Investmentfonds schwanken, die Börse ist keine Einbahnstraße, die Kurse schwanken einfach. Das ist normal und es gehört dazu und das muss sich jeder auch darüber im Klaren sein. Nur beim einen, wenn es 3% mal abfällt, der ist völlig entspannt, völlig relaxed. Beim anderen, wenn es nur 2% abfällt, der kriegt einen halben Herzkasper, ja, und ruft bei mir an und das muss man halt im Vorfeld mit dem Mandant klären, persönliche Risikoanalyse erstellen, ab wann klingelt das Telefon, ja, ab wann wird es unangenehm, ab wann wird es kritisch, ja, und ich sage, ein guter Berater in den Zeiten, wo alles nach oben läuft, wo alles easy ist, alles gar kein Thema, einen guten Berater macht es in dem Moment aus, ja, mal einen kühlen Kopf zu bewahren, Nerven aus Drahtseil und auch eben die vermehrte Anrufe, wenn es dann die Börsen gerade ein bisschen turbulenter wird, wenn einfach die See ein bisschen rauer wird, ja, dabei dann auch seinen Mandanten an der Hand zu halten und mit ihm vielleicht auch die Erklärung zu geben, was passiert hier gerade. Das ist ein ganz
Das
wichtiger
Verständnis.
Punkt, das Verständnis einfach. Der Mensch möchte verstehen, warum. Ja, es geht gar nicht darum, wenn das hier ein bisschen schwankt. Das ist überhaupt kein Thema. Thema hatten wir 2022, da ist es ein bisschen ungemütlich geworden im einen oder anderen Bereich. Ja, und dann aber eben die Sicherheit, dem Mandanten zu geben, hey, alles easy, wir haben genügend Geld, wenn du was brauchst, können wir es rausnehmen, ohne dass Verluste realisieren musst. Ja, das sollte also auch abgestimmt sein. Es kommt immer alles anders im Leben, wie man plant oder vieles. Ja, es kommt auf einmal eine größere Investition. Ein Junior fällt auf einmal ein, er will doch nicht an der normalen Uni, er will an der Privatuni. Auf einmal bin ich ja vierteljährlich bei 5.000 oder 10.000 Euro, wo ich aufbringen muss. Und dann sollte das Geld verfügbar sein, ohne dass ich Verluste realisieren muss.
Ja,
Ja,
und
alles.
sowas ist halt wichtig, das noch kurz am Rande bemerkt, halt in der ganzheitlichen Strategie mit einzuplanen. Also, ne, du sagst ja immer, die Mandanten müssen vor dir eigentlich die Hose runterlassen, so
Ja.
wie du sie auch vor den Mandanten
Ja.
runterlässt, metaphorisch
Ja.
gesprochen natürlich.
Ja.
Aber du musst dann auch verstehen, wie lebt er, was hat er vor, was könnte denn eventuell passieren, gerade um sowas mit einzuplanen.
Und manches sollte man noch on top planen, wo einem vielleicht der Mandant gar nicht sagt. Ein klassisches Beispiel bei etwas jüngeren Mandanten. Heutzutage lebt man in einer Erbengesellschaft, die immer noch mal größeres Erbe. Ja, ich brauche das Geld die nächsten Jahre nicht. Ja, der wechselt nur dreimal die Freundin und dreimal das Bett. Und ja, und von dem her, das sollte man immer ein bisschen mehr mit einplanen. Bei Jüngeren auf einmal kommt ein Kind auf die Welt, ja, dann haben wir folgende Thematik. Bisher waren es zwei am Tisch, zwei Einkommen, auf einmal sitzen drei am Tisch und es ist bloß so anderthalb Einkommen da. Ja, das sind lauter so Dinge als erfahrener Berater. Und da ist viel, viel, viel einfach auch Erfahrung dabei. Sollte ich solche Dinge mit on top bei der Erstellung der Finanzstrategie mit einplanen?
Ja,
Ja, was kann
also
alles passieren?
Erkennung schlechter Finanzberater oder zwischen Gutem und Schlechtem. Ich würde sagen Erfahrung,
Ja,
Performance,
ja,
Transparenz,
ja,
ja,
ja.
und vielleicht auch einfach diese Verlässlichkeit, Erreichbarkeit oder dass du einfach, egal was ist, dich auch an den Wänden.
Sicherlich ja, wobei auch wir mal wirklich uns am Wochenende auch mal wirklich Zeit für die Familie nehmen dürfen. Also ich bin eigentlich schon extrem gut erreichbar, aber ich nehme es mal raus, wenn wir einen Familienausflug machen oder einfach zum sagen, boah. Also jetzt keine normale Bank, kein normales Versicherungsbüro hat auf, ja, dann komprimiert man das Ganze auf eine Stunde am
Aber
Tag und
dafür
mal am
hast du auch ein
Spätnachmittags,
Backoffice,
wenn der
ganz
Anruf.
einfach.
Das ist ein Grund, warum ich so gerne auch in die USA reise, weil ich werde morgens wach. Da ist in Deutschland der Tag fast schon vorbei aufgrund der Zeitverschiebung. Ja, ich werde morgens wach, habe meinen ersten Kaffee. Jeder weiß, ich brauche morgens eine Stunde zum Anlaufen. In der Zeit sehe ich, welche Anrufe sind da und ich kann es geschwind abarbeiten oder kann es ins Büro an meine Mädels geben. Hey, klär das, mach jenes, tu das. Ja, aber Es steht einem schon mal zu, Urlaub zu machen. Das sage ich auch meine zwei anderen freien Beratern. Sage ich, hey, ihr schaltet, und mein Marc hat das ganz hervorragend das letzte Mal hingebracht. Er schaltet wirklich das Handy ab, legt es in das Hörnei, und auch ihr. Jeder Formel-1-Motor wird nach einem Rennen überholt, und genauso haben auch wir das Recht, einmal zu regenerieren und einmal nicht 24-7 erreichbar zu sein, sondern einfach mal das Ding auszuschalten.
Es geht ja auch um Nachhaltigkeit im Sinne von, wenn der jetzt Wochen, Monate lang erreichbar ist und rund um die Uhr für dich, dann muss das auch für andere sein.
Ja, aber das ist halt eine Gewohnheitssache. Ja, man ist gewohnt, man erreicht den immer und auf einmal nicht. Und schon ist negativ.
Ja. Also eine konsistente Erreichbarkeit und eine regulierte Erreichbarkeit ist vielleicht dann doch auch besser dazu.
Ja.
Dann lass uns mal weiter in Richtung Kommunikation auftreten. Wie hört man richtig zu? Wie erkennst du bei deinen Mandanten die eigentlichen Wehwehchen? Weil die wenigsten wissen ja vielleicht, was das eigentliche, die Ursache ist, sondern sie kommen eher mit einem Problem.
Im Normalfall, gut, das können angenehme Probleme sein, dass sie ein bisschen ihr Geld anlegen sollen oder einfach ihr Drahtzeug anlegen sollen. Das kann aber auch mal sein, boah, so in den Schulden drin, einfach bei den Jüngeren beobachten wir das häufiger. Wobei, da darf man nicht pauschal Strich ziehen. Ja, es gibt genauso auch mit den 40-Jährigen, die mit dem Geld nicht umgehen können. Was hat mein Steuerberater mal gesagt, Björn? Die, wo nichts verdienen, die wissen, dass sie kein Geld haben. Die haben auch keine große Konsumschulden, weil die kriegen schon erst gar nichts. Die schwierigste Einkommen sind die zwischen 7.000 und 15.000 Euro, weil sie glauben, sie spielen in einer Liga, ja, wo man sich 3-4 Autos leisten kann, wo man sich alles leisten kann, und oftmals Girokonten etc. alles bis steht überall soll statt haben, und das Ganze bis zum Anschlag. Ja, hat mein Steuerberater mal gesagt, das schwierigste Klientel. Die glauben, das ist wie mit den Lottospielern, ja.
Das würde ich jetzt aber auch sagen. So, wenn ich mal 10.000 Euro Monatseinkommen, also ne, 100.000 Euro Jahresgehalt habe, so Pi mal Daumen ein bisschen mehr, dann eigentlich kannst du ja alles leisten, gell? Denkt man.
Dann gehe ich in ein Hotelresort, wo die Nacht 900 Euro kostet, ja, das mache ich vielleicht zweimal im Monat. Da geht die Kohle schon raus, weil solche Hotelresorts,
plus
da kostet
das Auto,
Cola,
plus
da kostet halt Cola nicht 4,50, sondern zahle ich halt 7 Euro, ja, oder für den Cocktail 14, 15 Euro. Ja, das summiert sich da ganz, ganz, ganz schnell auf. Und naja, eben auch mit den Autos. Ein Auto fängt mit A an und hört mit O auf, ja. Also von dem her, die laufenden Kosten. Ich sage immer, ich werde oft gefragt bei meinen Fahrzeugen, was kostet der? Dann sage ich, das ist die falsche Frage, ich muss den Unterhalt fragen. Ja? Wenn ich bei unserer Sportwagen gefragt werde, was braucht der Benzin? Dann sage ich was ganz Offenes. Also meiner hat nur einmal Durchschnittsanzeige, was er verbraucht. Ja? Weil bei einer gewissen Kategorie Fahrzeug frage ich nicht mehr, was ist der Durchschnittsverbrauch oder was braucht der? Und da darf mich jetzt auch nicht interessieren, ob der Liter Sprit 2,50 oder 4 Euro kostet. Ende, weil sonst habe ich das falsche Fahrzeug. Ganz einfach. Ja. Und das sollte man sich im Vorfeld bewusst sein. Und mein Steuerberater hat das echt mal gesagt, zwischen 7.000 und 15.000 Euro ist kritisch. Da wird's wirklich kritisch. Weil sie alle glauben, und das ist wie gesagt wie beim Lottospieler, der gewinnt seine Millionen, hat er auf dem Konto. Die meisten Lottospieler sind nach 7 bis 8 Jahren bankrott. Ja, weil sie völlig oben rausgeschlagen haben. Sie vergessen nämlich eins, sie glauben, sie spielen auf einmal in der Liga, wie diese, sei es Sport, Film, Business etc., ja, dass sie in der Liga spielen. Sie vergessen bloß eines, bei uns kommt dauerhaft die Kohle rein, bei ihnen kam sie einmal. Ich habe da mal eine ganz interessante Diskussion aus dem Verwandtenkreis geführt. Ja, wenn ich glaube, waren es 6-7 Millionen, war Weihnachtslotterie. Ja, wenn ich die gewinne, ich denke mal, als erstes ein neues Motorrad kaufen und das, ja, ich sag, so ein Schwachsinn. Das ist für mich der größte Schwachsinn. Leg die Kohle ein Jahr an, tu so, wie wenn sie nicht hättest. Ja, lass sie ein Jahr arbeiten, kauf dir vom Ertrag das Motorrad. Und du gehst nie an den Grundstock ran.
Ja, selbst bei 7-8% hast du das ja schon längst drin. Oder selbst bei 2-3% hast du die schon drin.
Mach mal 5% bei 7 Millionen. Ja. Also können wir.
Wenn es gut läuft, wahrscheinlich auch 10-20%.
Richtig.
So,
mein,
richtig.
Du weißt, was deine Depots machen.
Ich,
ja, dann liegt man anders prozentual.
Ich weiß,
dass
der Performance liefert.
Ja, aber so ein Schwachsinn. Tu doch so, was ändert sich? Nur weil ich auf einmal ein paar Millionen auf dem Konto habe. Es ist eins, es ist eine Änderung im Kopf. Es wird alles ein bisschen leichter. Ja, erst einmal. Ja, aber tu so, wie wenn sie überhaupt nicht hättest, rührst du nicht an, legst sie an, lass das Geld für die arbeiten, kauft aus dem Ertrag die Spielzeuge. Ja.
So, jetzt fehlt uns aber trotzdem die Frage, wie hört man richtig zu?
Hat mir jetzt gerade das passende Beispiel, ja, dass wir komplett abgeschweißt sind. Wie hört man richtig zu? Wichtig ist, du musst zwischen den Zeilen lesen können. Sehr hilfreich ist, Du hast jetzt hier so die klassisch gestandene Familie, du kommst dorthin, da hast den ersten Termin oder die kommen zu uns hier ins Büro, in die Firma, ja, und unterhält sich. Also ist für mich immer ausschlaggebend, das muss erstmal die Chemie passen, das Vertrauen muss da sein und man tauscht sich aus. Jetzt legen die ihre Dinge offen. Und da hast du irgendwann ein gutes Gespür dafür. Er oder sie wollen im Beisein vom anderen gerade nicht alles sagen. Nutze die Chance, wenn er nochmal aufs WC geht, etc. Und oder ich lasse mir immer von beiden auch die Handynummern geben. Man kann auch mal schwind über WhatsApp dann nochmal im Nachgang kommunizieren. Ob noch irgendwas unklar ist. Ob irgendwas noch ansteht. Ja. Das ist echt krass. Das gibt es bei tatsächlich Ehepartner, die seit 20, 30 Jahren zusammen sind und die reden dann nicht ganz offen. Und das merkst du. Das merkst du einfach.
Oder sprechen Dinge
Ja.
vielleicht nicht auf, weil das habe ich hier
Ja.
auch gerade Konflikte oder
Ja.
Dinge, wo man sich vielleicht nicht stimmig ist, nicht einig sind, ansprechen oder ignorieren.
Erlebe ich immer wieder bei jüngeren Paaren, die so gerade so der erste, zweite Partner, mit dem er zusammenlebt, ja, sie vielleicht nur in der Ausbildung, zweites, drittes Ausbildungsjahr, das sind ja die Gehälter nicht ganz so üppig. Sie hat oftmals am Monatsende 50 oder 100 Euro noch übrig und das in der heutigen Zeit und der ist komplett im Minus. Ist aber vielleicht schon ausgelernt, ist Geselle, ja, oder verdient halt schon richtig und die Kosten werden durch zwei geteilt. Sag ich, was ist denn das für ein Spiel? Und oftmals mache ich mir ihn dann mal nur ganz kurzfristig zum Feind, weil ich sage so, jetzt machen wir das Ganze mal anteilmäßig. Ja, wir nehmen mal beide Gehälter und rechnen das prozentual, wer wie viel eigentlich hat. Und genau diese prozentuale Aufteilung machen wir auch bei den gemeinsamen monatlichen Ausgaben. Ja, von der Miete, es kann nicht sein, wenn ich hier in Stuttgart bin, 1400 Euro für 50, 60 Quadratmeter, ja. Sie verdient vielleicht 1000 Euro, er hat aber 2300 und jeder zahlt dann von der Miete 800 Euro. Das kann nicht funktionieren, das muss ich prozentual aufteilen. Oftmals kriege ich am Tag drauf dann von ihr nochmal einen Anruf mit einem Dankeschön, ja, das mal so offen eingeführt zu haben. Da machen sich viele überhaupt keine Gedanken drüber. Er wird mir am liebsten fressen, ja, in dem Moment. Man kann das ja nachher anpassen, wenn sie auch ausgelernt hat. Wenn die Gehälter etwa gleich
Ja, das
sind,
klingt
alles
doch
fein, dann
eigentlich
können wir
fair, ne?
50-50, aber als andere ist doch nur fair. Ja, das sind solche Punkte, ja, weil dann, was sind die Wünsche und Ziele? Häufiger Wunsch und Ziel ist natürlich, jeder, der auf seine Gehaltsabrechnung schaut, der sieht, wie hoch die Sozialabgaben sind und vor allem, was jeden oder viele einfach ärgert, sind die steuerlichen, Abzüge. Ja, auch da vielleicht einmal dann den einen oder anderen Vorschlag zu machen, wo sich die wenigsten bisher Gedanken drüber gemacht haben. Ja, auch da mal eben steuerlich was anzusetzen, also mal ein Produkt zu nehmen, das steuerlich einsetzbar ist, ja, wo es einfach mal auch vielleicht eine Rückerstattung auf einmal gibt.
Wenn man halt gerade mal
Ja.
über den, unter den
Ja.
Steuerfreibetrag ist oder drüber
Ja.
kommt, dann spielt das natürlich eine Rolle.
Ja.
Bei vielen, die unter der Einkommensgrenze sind, da ist es natürlich auch
Das ist
nicht so
klar.
relevant.
Das ist klar,
Da
ja.
geht es erstmal darum,
Aber
Einnahmen zu generieren,
einfach das
erst, ne?
Zuhören, was steht an, ja. Wenn ich sehe, hier sind zwei Kinder, 14, 16, dann spreche ich auch mal an, gell? Wie geht's mit den Kindern weiter, machen die Ausbildung etc. Irgendwann wird der Kinderfreibetrag wegfallen, ja? Auch das langfristig vorausgedacht. Das sind solche Themen, wo viele gar nicht dran denken, weil die einfach im Hier und Jetzt leben, aber nicht nach vorne planen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt bei einer Finanzstrategie, die muss tragbar sein. Auch wenn die Finanzierung von einem Einfamilienhaus, was eh Quatsch ist, aber wenn die drin steht, ja. Auch da, das ein oder andere darauf hinzuweisen, ja, oder immer wieder so Themen, beide gemeinsam in einer Risikolebensversicherung, warum das nicht sinnvoll ist, klären wir dann auch mal drüber auf und einfach zuhören. Der liebe Gott hat mir einen Mund gegeben und zwei Ohren. Warum wohl? Weniger reden, mehr zuhören.
Und zwischen den Zeilen lesen.
Und
So, das
zwischen
war ja
den
die
Zeilen,
Erkenntnis,
zwischen den Zeilen
nur
lesen.
um es
Ganz klar.
zusammenzufassen, genau. Also zwischen den Zeilen lesen, natürlich auch Menschenkenntnis, Erfahrung,
Ja.
sich mit den Menschen auch beschäftigen. Das ist
Ganz
gemeinsam,
klar.
aber auch einfach
Ich sage
zusammensetzen,
auch
persönliches
bisschen so das
Gespräch.
Persönliche, also ein Erstermin dauert bei uns oftmals 3, 4 Stunden, weil er einfach den Mensch kennenlernen möchte, ja. Ist das einer, der bloß daheim in seinem Garten rumrennt oder sind das welche, die die Welt erkunden, wo viele reisen, dann weiß ich, die haben ganz andere Ausgaben, ja.
Gut, dann switchen wir einmal ganz kurz zu diesem Thema Konflikte. Also jetzt nehmen wir nochmal das Beispiel, dass wir im Kontext bleiben mit Ehepartner. Konflikte ansprechen, ignorieren, wie geht man damit um? In Richtung
Welche Art von
Zeitpunkt
Konflikte? Also ich
können wir
bin
das
immer,
ganz breit fassen. Die Frage ist sehr allgemein eigentlich formuliert, weil ich die so mit in den Kontext
also
einbauen wollte.
Ich sage immer, ein Konflikt, wenn ein Konflikt in der Luft liegt, da sprechen an, gehen an und löst das Thema. Ja, lösungsorientiertes Denken. Das heißt, es hat sich gegenseitig der Kopf runterreißen, sondern A, nicht beleidigend, sondern über der Gürtellinie bitte bleiben, ja, und das sachlich nüchtern angehen, möglichst keine Emotionalität, weil Emotion ist in dem Fall ein schlechter Ratgeber bei Konfliktlösung, sondern wirklich sachlich und ordentlich das angehen und lösen. Das macht es für alle Beteiligten wieder leichter. Ja, und das ist halt, glaube ich, Thema mangelnde Kommunikation. Konflikte entstehen vor allem durch mangelnde Kommunikation, mangelnden Austausch. Der eine hat andere missverstanden, ja, oder mal etwas missverstanden. Hey, keine Plastikallergie, nimm das scheiß Telefon in die Hand, ruf an und frag nach, ja, oder schreibe E-Mail oder sonst irgendwas, aber sich nur wegducken oder der Sache aus dem Weg gehen, das löst ja das Problem nicht.
Und gerade bei dem Thema Geld, weißt, deswegen hatte ich die Frage
Ja.
mit aufgeschrieben. Also wir sind ja immer bei Cash mit Köpfchen,
Ja.
ja. Bei Geld auch mit. Bei Geld entstehen halt die meisten Konflikte. Gerade bei so Streitig, bei Erbe in der Familie.
Also
Wie viele Leute zoffen sich
Erbstreitigkeiten,
da?
ja. Erbstreitigkeiten, das haben wir am laufenden Band. Ja, also ich habe Erbstreitigkeiten, da geht es wirklich um viele Millionen. Die sind jetzt im sechsten Jahr. Also ich behaupte mal, bisher sind von dem Erbe bestimmt so 3 Millionen verbrannt worden, nur für Anwälte etc. Da geht es um richtig Cash, ja. Aber naja, da muss man vielleicht auch dem ein bisschen einen Vorwurf machen, der vom Ableben Gebrauch gemacht hat, also der Erblasser, ja, dass er es im Vorfeld nicht sauber geklärt hat. Doch, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nachlassregelung, Testament etc. geht die Dinge frühzeitig an, weil auch da wieder keiner weiß, wie lange er lebt, wenn es vorbei ist. Wenn er vom Ableben Gebrauch macht, das hat einer für uns bestimmt, da oben, ja, aber habe ich keinen Einfluss draus, außer wo ich nicht hoffe, wo ich auch niemand dazu rate, er begeht einen Suizid, dann hat er es vielleicht in der Hand, aber ansonsten habe ich das eher weniger in der Hand, dass ich weiß, wenn ich vom Ableben Gebrauch mache und dass ich dann eine Woche vorher noch schwind irgendwo mein Testament mache, ja, oder unter gewisse krankheitliche Umstände, ja, wenn ich vielleicht schon gewisse Betäubungsmittel oder Schmerzmittel kriege, ist vielleicht schon gar nicht mehr zulässig, also geht die The Themen einfach frühzeitig an.
Dann Quick-Tipp, wir haben nämlich noch ein paar Minütchen. Lieber Björn, guck mal jetzt, ich habe einen hohen fünfstelligen Betrag geerbt, also ich jetzt nicht persönlich,
Ja.
aber Person X hat einen hohen fünfstelligen Betrag geerbt. Was tun damit?
Haben wir zum Beispiel jetzt gerade wieder erst den Fall gehabt. Jetzt darf man eins nicht vergessen, die waren noch nicht mal verwandt. Also Freibetrag 20.000 Euro, der Rest kommt die Erbschaftssteuer. Ja, da sind wir auch wieder bei dem Zuhören. Ganz wichtig in dem Punkt. Es kann ja das Geld nicht so anlegen, dass er da 5, 6, 8 Jahre über Firmenbeteiligungsgeschäfte nicht drankommt, sondern ich muss jederzeit damit rechnen. Ich brauche jederzeit Zugriff auf das Geld, dass eine entsprechende Erbschaftssteuer kommt. Das war jetzt in dem Fall kein fünfstelliger, sondern war sogar ein siebenstelliger Betrag. Ja, und wenn ich mich ein bisschen mit der Thematik beschäftige, dann weiß ich, wie viel da etwa in Erbschaftssteuer kommt. Und die muss jederzeit verfügbar liquide sein, weil der Bescheid kann morgen angehen. Dann kann ich schlecht ein Finanzamt schreiben, du, mein Geld ist für die nächsten 5 Jahre fest angelegt, die kommen erst in 5 Jahre ran. Ja, und zahle erst dann. Das sind solche Dinge, da muss man einfach echt aufpassen und zuhören. Ja, dass man eben auch so die ganze Finanzstrategie aufstellt, wenn eine Erbschaftssteuer kommt aus einem Erbe heraus, dass ich dann auch die liquiden Mittel habe. Ja. Hoher fünfstelliger Betrag, klar, leg's investmentorientiert an. Also bin wir bei dem Thema Sachwerte. Wenn die Erbschaftssteuer alles schon weg ist, ja, kann man sich überlegen, erwerbe ich damit vielleicht in Form von, ich brauche halt die 10% rund, bitte überschlagen, nicht auf die Goldwaage legen, rund 10% für Nebenkosten. Erwerbe ich damit vielleicht auch schon mal die erste Immobilie, ja, und habe die dann eben auch als Kapitalanlage, nicht zum selber reinziehen, sondern als Kapitalanlage, um die steuerlichen Vorteile wieder auszuschöpfen. Also auch wieder breit gestreut, diversifizieren, altes Schlagwort.
Gut, vielen, vielen, vielen lieben Dank, Björn. Ich habe gehört, in der nächsten Folge holen wir einen Azubi mit als Gesprächspartner
Ja,
aus dem
hast du
Team
das
Bench.
gehört?
Habe ich gehört, haben wir heute beschlossen.
Ja, ihr habt es
Das
heute Nacht noch
erfreut.
geschrieben.
Heute Nacht um die 0 Uhr habe ich eine Nachricht vom lieben Björn bekommen. Hey Marco, was hältst du davon, wenn wir den lieben Leon, unseren Azubi, mal mit in den Podcast holen? Und ich dachte mir, hey, Bombenidee, weil wie bringen wir sonst das Team Bench näher ran als jemand, der frisch im zweiten Lehrjahr ist er gut.
Zweites Lehrjahr,
Im zweiten Lehrjahr dabei ist.
er wusste eigentlich bis gerade vorhin gar nichts davon.
Ja, aber der Leon ist
Ja,
auch ein ganz lockerer.
ja.
der.
Du kennst ihn ja auch schon von unseren letzten Tagen.
Genau. Ja. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe ihm vorhin nämlich gesagt, er soll sich ein paar Fragen vorbereiten, die er sonst so im Arbeitsalltag nicht gestellt hat oder nicht stellen würde. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, was er da, ich sag mal, sich auch für die Gedanken gemacht hat. Und er ist ja auch jemand, der sich sehr, sehr viel Gedanken macht und sich persönlich auch einfach sehr weiterentwickeln möchte.
Also er ist ein extremst guter Azubi. Er wird sicherlich oder hat die Lehrzeitverkürzung und er möchte auch wirklich in die Beratung raus. Und da gehört es aber dazu, von der Pike auf, er wird sicherlich nach Ende der Ausbildung auch kombiniert, sowohl im Innendienst wie auch raus zur Beratung. Und ich nehme jetzt auch schon, oder mein Marc, mein anderer Partner, nimmt ihn immer wieder auch mit zu Beratungen, dass er es wirklich von der Pike auf lernt. Er darf hin und wieder mein Investmentdepot ausarbeiten, wo ich dann mit ihm wieder durchspreche, wie wir das aufstellen. Er muss mir aber auch immer, also ich bin kein Freund davon, nur zu sagen, denn nee, den Fonds nicht oder das nicht, ja, sondern ich möchte von ihm die Begründung wissen, warum er es so ausgewählt hat.
Da sind wir bei dem Thema, was wir letzte Folge hatten, sich damit beschäftigen, auseinandersetzen, Wissen selber aneignen dazu. Er muss es ja irgendwie auch verstehen. Also da
richtig.
Verstehe ich sofort, auch, was du damit bezwecken möchtest.
Ja.
Sehr cool. Dann freuen wir uns auf nächste Woche oder freut ihr euch auf nächste Woche. Ich krieg's gleich mit, weil wir im Anschluss direkt drehen. Ja. Deswegen habe ich einen Vorteil zu den Zuschauern. Und schönes Wochenende. Bis dahin.
Super. Danke, Marco. Bis dann.